Hallo und herzlich willkommen, liebe Extra-ETF-Community, zu einer neuen Folge unseres Talk-Formats. Ja, habt ihr euch eigentlich schon einmal gefragt, was Portfolio-ETFs sind und was Multi-Asset-Strategien sind, wie die im ETF-Mantel eigentlich abgebildet werden können? Falls die Antwort nein lautet, dann erschreckt euch nicht, dann seid ihr nämlich in bester Gesellschaft. In Deutschland sind diese Produkte und diese Strategien gar nicht so weit verbreitet, dagegen sehr in Großbritannien. Wir wollen uns einmal angucken, was es damit auf sich hat und was Multi-Asset-Strategien und Portfolio-ETFs im Vermögensaufbau leisten können. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, nämlich Chris Hofmann. Sie ist Head of Wholesale bei Vanguard und ETF-Spezialistin. Sie steht Rede und Antwort. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei unserem Video.
So, bevor es jetzt aber in unseren Talk geht, noch eine Marketinginformation unseres Partners dieser Podcast-Episode, dem ETF-Anbieter Invesco. Zum Weltspartag lohnt sich ein Blick auf die Invesco-ETFs. Mit Sparplänen investierst du einfach und kostengünstig schon mit kleinen Beträgen. Besonders Einsteiger können potenziell von breiter Diversifikation, dauerhaft niedrigen Gebühren und der Flexibilität profitieren. Einfach Daten in den Sparplanrechner eingeben und du hältst einen persönlich zugeschnittenen Sparplan. Unsere Empfehlung für alle, die langfristig Vermögen aufbauen möchten und das ganz ohne komplizierte Entscheidungen. Entdecke mehr dazu auf www.invesco.de. Kapitalanlagerisiko. Mehr dazu findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes. So, jetzt geht es aber direkt in unseren heutigen Talk. Viel Spaß.
Hallo liebe Extra-ETF-Community. Ja, es geht weiter mit dem Thema Diversifikation und welche Anlageklassen wir brauchen. Wir wollen jetzt einmal schauen, wie verhalten sich eigentlich Anleihe-ETFs im Vergleich zum Aktienmarkt und zu Aktien-ETFs und wie sieht es auch bei Multi-Asset-Lösungen aus? Ich habe mir eine Gästin eingeladen und es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, weil du bist sehr, sehr umtriebig, aber wir sind noch gar nicht persönlich aufeinander gestoßen. Bei mir ist Chris Hofmann von Vanguard, Head of Wholesale und der Lieblingstitel ETF-Expertin. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf, Jens. Freue ich mich sehr.
Ich freue mich auch. Du hast unser Studio schon gekapert. Wir haben das Vanguard V einmal mit reingenommen und in CI hervorragend. Dann wollen wir doch direkt reinstarten. Anleihen gelten ja immer so als dieser klassische Stabilitätsanker, aber auch als ja langweilig und kompliziert. Wie würdest du so die Bedeutung von Anleihen jetzt so im Portfolio heutzutage beschreiben? Hat sich irgendwas verändert im Laufe der Zeit?
Ja, da hat sich einiges verändert, vor allem jetzt seit 2022, sogar Juli 2022, also jetzt genau seit 3 Jahren. Du hast schon erwähnt, die Dolle hat sich verändert. Es gilt, Anleihen waren immer zur Stabilität da, sie sollten diversifizieren. Und jetzt, seitdem wir aus dieser Nullzinswende da rausgekommen sind, bedingen sie auch wieder Ertrag. Also ich finde Anleihen ehrlicherweise alles andere als langweilig. Und da gehen wir sicherlich noch mal ein bisschen näher ein, wie man die im Portfolio einsetzen kann.
Absolut.
Aber genau dieses Thema Diversifikation und einem Portfolio eine gewisse Stabilität zu geben, das ist so wirklich einer der Hauptdollen, die Anleihen im Portfolio haben sollten.
Sehr gut. Trotzdem sehr komplex. Anleihen zu durchsteigen ist jetzt nicht immer so einfach. Bei Aktien weiß man halt, okay, wenn sie steigen, alles wunderbar. Bei Anleihen ist es natürlich so, dass dann ja die unterschiedlichen Komponenten dann halt dann, ne, Zins und eben Rendite dann sich konträr zueinander verhalten. Und ich muss auf mehrere Dinge achten, muss natürlich auch schauen, wie sieht die Bonität aus der einzelnen Schuldner. Hast du auch so den Eindruck, dass so die Komplexität dann viele Anlegerinnen und Anleger dann davon abhält, vielleicht zu investieren?
Ja, also definitiv. Generell haben wir in Deutschland das Hauptproblem eigentlich, dass finanzielle Bildung oder dass man sich mit Finanzen beschäftigt, erstmal viel später kommt auch. Ich beobachte das auch bei meinen eigenen Kindern. Da fängt es zwar schon viel früher an, aber auch selbst da fängt man viel zu spät an. Also auch so in der Schule sollte man eigentlich schon mit finanzieller Bildung anfangen. Mhm. Und finanzielle Bildung beinhaltet aktuell für uns eigentlich nur der Aktienmarkt. Das heißt, es wird immer nur über den Aktienmarkt gesprochen. Und du hast ja auch schon so ein bisschen diese Komplexität angesprochen. Ich finde eigentlich, dass Aktien ein gutes Einsteigeprodukt oder eine gute Assetklasse ist, um am Kapitalmarkt zu partizipieren. Und dann ist natürlich der nächste Schritt der Anleihenmarkt. Und da sehe ich noch gerade bei uns auf der Emittentenseite oder bei uns als Finanzmarkt oder Akteure des Finanzmarktes eine große Verantwortung, viel Aufklärung zu betreiben. Der Anleihenmarkt, du hast es auch schon gesagt, der funktioniert komplett anders als der Aktienmarkt. Und da musst du aber die Anleger hinführen. Und das sehen wir auch natürlich von Vanguard ganz stark. Das erste Investment, was ich immer frage, ist, was ist so dein erstes Investment? Und dann kommt meistens, das ist ein Aktien-ETF.
Ja, 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 absolut.
Und dann kommen natürlich Diskussionen auf, ja, was gibt's denn noch? Und dann sage ich, ja gut, es gibt ja noch eine andere Asset-Klasse, zum Beispiel Anleihen. Und ich glaube, das ist halt so der nächste Schritt. Wir müssen an der Finanzbildung arbeiten, die Leute dazu bekommen, in diesen Kapitalmarkt zu investieren, teilzunehmen dann. Gerne auch erstmal über Aktieninvestments und dann der zweite Schritt oder der nächste Schritt ist ja dann eigentlich in den Anleihenmarkt auch mit einzubeziehen. Und ich denke, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind, aber allerdings aktuell sehen viele Anleger das noch als sehr zu komplex an.
Okay, finde ich interessant. Die Komplexität lässt sich ja so ein bisschen reduzieren, denn ich kann ja in Anleihe-ETFs investieren. Ne? Das macht's ja alles so ein bisschen einfacher. Und vor allen Dingen, ich habe ja auch da die Möglichkeit, die Hürden sind ja auch so geringer, weil ich ja diese Stückelungen dann nicht beachten muss. Also ich komme halt sehr, sehr günstig rein. Was spricht denn aus deiner Sicht für Anleihe-ETFs, anstatt jetzt Einzelanleihen dann zu kaufen beispielsweise?
Ja, das ist immer so die Entscheidung. Ja, also mein erster Tipp oder so das Erste, was ich natürlich immer sehe, ist das Thema Diversifikation. Stell dich da so breit wie möglich auf. Und wenn du in einen Anleihen-ETF investierst, dann investierst du in einen Index. Und ich erkläre das gerne immer, dass man in einen Anleihen-Korb investiert. Und wenn du in eine einzelne Anleihe investieren würdest, dann würdest du quasi ja dieses gesamte Risiko auf diese einzelne Anleihe setzen. Also das ist schon mal so das erste Thema, was für in meinen Augen Anleihen-ETFs spricht. Das andere, da hast du schon erwähnt, Einstiegshürden. Es gibt zum Beispiel auf der Anleihenseite auch nur gewisse Anleihen, die sind professionellen Kunden vorbehalten. Das heißt, da kommen wir beide, ich weiß nicht, was du hier verdienst, aber da kommen wir beide nicht dran.
Ich denke nicht genug, um da einzusteigen.
Da fängt manchmal die Stückelung zum Beispiel bei 100.000 pro Anleihe an. Das heißt, das ist schon wieder eine andere Hürde. Und einen Anleihen-ETF, so wie der Name schon sagt, ETF, der bringt natürlich auch diese Vorteile des Handelns mit. Du kannst einen ETF ja an der Börse genauso handeln wie eine Aktie zu den börsenüblichen Handelszeiten.
Absolut.
Und das ist so schon mal das Nächste. Dann das Thema Kosten sollte man zum Beispiel auch nicht vernachlässigen. Gängige Anleihen-ETF, wie zum Beispiel nehmen wir den Bloomberg Global Ag ETF, der hat geringe Spreads, die Kunden kommen kostengünstig da rein. Das ist natürlich bei Anleihen, Einzelanleihen auch nicht immer der Fall. Du hast wirklich große Spreads. Du handelst so gesagt OTC, das heißt over the counter. Genau. Und von daher gesehen ist das natürlich auch ein Thema. Und einen anderen entscheidenden Vorteil, den ich an Anleihen-ETFs sehe, ist natürlich auch, dass du in einen Anleihenkorb investierst, der automatisch rebalanced wird. Ja. Bedeutet, eine einzelne Anleihe würde irgendwann auslaufen. Und dann müsstest du dir als Investor Gedanken machen, oh, okay, wie mache ich das jetzt? Wie kann ich jetzt weiter an diesem Markt teilnehmen? Und das ist bei Anleihen-ETF nicht der Fall. Da achtet dann der Emittent, in dem Fall wir zum Beispiel, darauf, dass wir immer wieder dem Index nachkommen, dass wir immer wieder ein gutes Tracking dem Anleger anbieten. Und das sind entscheidende Vorteile, die für einen Anleihenkorb oder ETF anstatt für eine einzelne Anleihe spricht.
Absolut, gibt sehr viele Vorteile. Das, was mir halt einfällt, ist dann als Nachteil, wenn du so willst, im Jahr 2022, so Annus Horribilis, ne, wenn man so will, beides ging den Bach runter. Ne? Also Aktien gingen runter, der Aktienmarkt ging runter, aber auch Anleihen. Und jetzt hat man ja immer gesagt, ja okay, die beiden Anlageklassen verhalten sich gegenseitig zueinander, also korrelieren nicht miteinander oder negativ. Ja. Und ja, tun sie vielleicht ja gar nicht mehr. Brauche ich das denn jetzt noch? Brauche ich jetzt überhaupt noch Anleihen?
Ja, also definitiv. Und wir haben dazu auch eine Studie gemacht. Okay. Und da haben wir uns ein 60-40-Portfolio genommen. Bedeutet 60% in globale Aktien, 40% in globale Anleihen. Und das haben wir uns mal wirklich seit 1977 angeschaut, wie sich dieses Portfolio eigentlich entwickelt hat. Und 2022, das Jahr, das du jetzt erwähnt hast, das war das absolute Ausnahmejahr. Okay. Das bedeutet, das war genau das einzige Jahr in diesen knapp 50 Jahren, wo der Aktienmarkt und der Anleihenmarkt positiv korreliert hat. Du hast ja schon genau gesagt, eigentlich sagt man ja, wenn Aktien steigen, fallen Anleihen. Ja. Wenn Anleihen steigen, sollten Aktien das. Genau, und deswegen kauft man oder man versucht ja, Risiko zu diversifizieren. Und ausschlaggebend, warum das so passiert ist, war natürlich das Umfeld. Also wir hatten gerade, wir kamen aus der Zinswende raus. Das heißt, das ist, man sagt, so ein Anleihenschock. Wir haben so einen Anleihenschock im Markt gesehen. Und natürlich auch auf der Aktienseite gewisse Rezessionsängste, ob die Wirtschaft das weiter durchhält und dergleichen. Und das hat wirklich dazu geführt, dass wir wirklich so ein One-in-a-Lifetime-Event hatten. Aber ich kann dir sagen, die Studien beweisen eigentlich, dass so ein Multi-Asset-Ansatz oder so eine Multi-Asset-Lösung in jedem anderen Umfeld funktioniert hat. Und ich habe einen einzigen Ausreißer noch gesehen, 2008. Ja. Und 2008, da haben ja die Aktien so dermaßen in den Keller gedauscht. Das hat natürlich insgesamt was mit dieser Finanzkrise zu tun gehabt zu dem Zeitpunkt. Und da war ein starker Vertrauensverlust sowohl auf der Aktien- auch als auf der Anleihenseite. Mhm. Dennoch hat die Anleihenseite das Ganze ein bisschen abfedern können. Mhm. Und wirklich dieses Event, was du erwähnst, gab es wirklich nur 2022. Also ich habe mir das nur seit 1977 angeschaut.
Ja, perfekt. Ja. Was ich sehr interessant finde, ist, wir haben dieses absolute Ausreißerjahr 2022, du hast es angesprochen, aber auch die Finanzkrise 2008. Aber da war es dann ja auch so, dass dann ja die Investorinnen und Investoren dann gesagt haben, gut, ich weiß nicht, wie das hier ausgeht, weil das war ja auch wirklich, ich meine, im Nachhinein können wir jetzt gut drüber lachen, ist jetzt vielleicht auch zu viel gesagt, aber damals war es ja wirklich schlimm, weil keiner wusste, ist das jetzt die Finanzkernschmelze? Und Anleihen waren ja auch sehr stark nachgefragt. Ne? Viele sind ja an Anleihen geflüchtet, vor allem die AAA-Staaten, die waren sehr gefragt. Ne?
Genau.
Wie sieht es denn bei Anleihen-ETFs dann aus? Es gibt ja jetzt auch mittlerweile ja auch dort Produktinnovationen. Wir haben ja die klassischen Anleihen-ETFs, die folgen halt einfach einem Index, es gibt Target-Maturity-ETFs. Aber wenn wir uns jetzt die konventionellen einmal anschauen, haben die ja nicht nur Vorteile, sondern ich habe ja diesen Rollverlust einerseits, wenn immer neue Anleihen dann reinkommen. Aber ich habe ja auch die Gefahr, wenn ich jetzt nur den Index abbilde, dass ja tendenziell Schuldner mit einer geringeren Bonität ja überrepräsentiert sind. Könnten da jetzt aktive Anleihen-ETFs dann eine gute Option, eine gute Alternative darstellen? Oder wie siehst du das insgesamt?
Also, wir selber haben jetzt in Europa leider noch keine aktiven ETFs. Generell bin ich immer der Ansicht, das zählt eigentlich aber auch für jedes Investment und das zählt auch für ETFs gleichermaßen. Aber weil du genau jetzt über die aktiven ETFs Bescheid wissen möchtest. Ich würde sagen, was wichtig ist, ist in so einem Umfeld, dass die Strategie auch verstanden wird. Mhm. Und ob das jetzt aktiv oder passiv ist und ob das jetzt ein aktiver ETF ist. ETF ist nur eine Hülle, das sollte man nicht vergessen. Die, also von daher gesehen, finde ich, ist natürlich gerade in so einem Umfeld, in dem wir jetzt aktuell sind, wo wir jetzt auch gerade auf der Anleihenseite, sage ich immer, ziemlich viele auch Krisen oder auch ziemlich viele Schocktreiber sehen, ist natürlich auch enorm wichtig, dass die Strategie verstanden wird, was dieser Index oder was die Strategie im Nachhinein macht, ob das jetzt in eine passive Hülle, also eine ETF-Hülle oder eine aktive Strategie ist, das ist eigentlich fast egal, ehrlich zu sein.
Verständlich, absolut. Wo siehst du denn so die größten Gefahren gerade jetzt für den Anleihemarkt? Wir wissen ja jetzt, okay, Anleihen kann ich ganz gut gebrauchen, wenn ich jetzt mein Portfolio stabiler aufstellen will. Wo kommen jetzt die Gefahren her, deiner Meinung nach, für den Anleihemarkt?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich sage immer, wenn ich wüsste, wo wir hinsteuern und so, wenn ich die berühmte Glaskugel hätte, dann würden wir beide, glaube ich, nicht hier sitzen.
Absolut, dann sei es mir tatsächlich.
Ja, genau. Aber ich habe mir mal die aktuellen Risiken angeschaut und ich habe ja das Glück, dass ich ja täglich mit Kunden im Kontakt bin und natürlich dann da auch von den Ängsten, von den Herausforderungen aktuell auch viel mitbekomme. Und wir haben jetzt natürlich so ein bisschen jetzt die Phase Zinsänderungsrisiko. Was passiert denn jetzt eigentlich mit den Zinsen? Wie reagieren Zentralbanken? Das ist ein ganz großes Thema. Wir haben Kreditrisiken auf einmal auch, die im Raum stehen. Zum Beispiel jetzt auch, vertraut man jetzt den Staaten weniger? Safe Haven, USA ist ein ganz großes Thema. Wir haben geopolitische Spannungen, die natürlich auch auf den Aktienmarkt und natürlich auch auf den Anleihenmarkt Druck ausüben. Inflation, das sind alles natürlich Risiken, die aus dem Anleihenmarkt natürlich getrieben werden. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, okay, in was soll ich denn da jetzt investieren? Dann würde ich natürlich zum einen erstmal investieren ist schon mal gut. Ja. Also wie ich schon gesagt habe, vom Sparer zum Investoren werden, das ist schon mal das A und O des Ganzen. Aber auch hier würde ich vorschlagen, sich global wie möglich aufzustellen. Mhm. Also man kann jetzt nicht, ich habe ja diese ganzen Risiken genannt, man weiß jetzt nicht, schlägt mehr das Zinsrisiko ein oder ist es eher das Geopolitische, was dann halt irgendwie auf Kreditrisiken eingeht oder dergleichen. Und aber am Markt zu partizipieren, auch auf der Anleihenseite, ist enorm wichtig. Und da gibt es zum Beispiel auch Möglichkeiten. Auf der Aktienseite hätten wir da den FTSE All World, der quasi die gesamte Welt wieder gibt, Industrieländer und Schwellenländer. Und so was Ähnliches gibt es auch auf der Anleihenseite.
Nämlich?
Das ist der Bloomberg Global Aggregate Index.
Genau, du hast ja eben schon mal angefeatured. Genau. Aber führ uns mal durch. Also, was haben wir da drin?
Das ist quasi der Weltindex auf der Anleihenseite. Mhm. Und der Anleger hat damit die Chance, in über 20.000 Anleihen mit einem Klick zu investieren. Mhm. Du partizipierst quasi an allen Anleihen weltweit, die investierbar sind, über diesen Index. Das heißt, breiter kannst du dich nicht aufstellen.
Das ist aber nur Investment Grade dann, ne? Dementsprechend.
Das ist Investment Grade, genau.
Also alles ab B plus, wenn mich nicht alle täuschen. Oder korrigiere mich gerne, ja.
Und das Schöne daran ist, dass das auch zum Beispiel Euro-Hedged gibt. Das heißt, die Wertung wird hier auch abgesichert. Mhm. Was ich auch immer auf der Anleihenseite sehr wichtig finde, dass man sich darüber bewusst ist, auch kauft man hier die Wertung ein, kauft man sie nicht ein. Und wir von Vanguard sind davon ganz stark überzeugt, dass gerade auf der Anleihenseite sollte man wertungsgesichert, wenn möglich, investieren. Mhm. Auch wenn du dir zum Beispiel US-Dollar jetzt gerade anschaust, year to date, wie der sich entwickelt hat zum Euro, ich glaube, der hat knapp 11% verloren. Mhm. Und durch so eine Absicherung holst du dir dieses oder schließt du dieses Risiko so ein bisschen aus.
Ja, das machen sich, glaube ich, Investoren, führen sich das gar nicht vor Augen, dass es dann ja trotzdem immer noch ein Währungsrisiko gibt, auch wenn der Fonds dann auf Euro lautet. Ne?
Genau.
Absolut. Wie sieht das denn mit der Diversifikation vielleicht auch innerhalb der Anleihen-ETFs aus? Jetzt hast du schon den Bloomberg Aggregate genannt, das sind ja eine Schuldner von sehr, sehr guter Bonität. Mhm. Kann ich da auch noch mal weiter diversifizieren? Kann ich denn jetzt zum Beispiel sagen, ich nehme vielleicht noch einen High Yield dazu oder so? Habt ihr sowas überhaupt im Programm? Oder wie sieht's da aus? Was macht vielleicht Sinn? Was gibt's da noch?
Also da gibt es alles Mögliche. Die Spielwiese ist groß. Das ist ja das Schöne. Und nach knapp 20 Jahren am ETF-Markt freue ich mich natürlich, dass wir hier mittlerweile alle möglichen Bausteine haben oder beziehungsweise der Anleger dadurch auch. Mhm. Und du kannst alles Mögliche spielen, dass du sagst zum Beispiel Schwellenländeranleihen. Also wenn man jetzt sagt, okay, man glaubt, dass der US-Dollar noch schwächer wird, dann ist das auch eine gute Möglichkeit, zum Beispiel eine Investmentidee umzusetzen. Du hast High Yield erwähnt. Mhm. Das ist natürlich, wir selber haben das jetzt nicht im Programm. Mhm. Aber wie du schon sagst, High Yield, hohe Zinsen, dass du hier auch wirklich höher das Yield erzielen kannst, bedeutet aber auch natürlich, dass du ein Risiko eingehst, um die halt auch natürlich zu dieses Rendite-Risikoprofil zu erzielen. Ich glaube, was hier wichtig ist, ist, dass ein bewusstes, dass es auf der Anleihenseite granularere Produkte oder Segmente gibt. Mhm. Also nehmen wir Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, dann verschiedene Laufbänder und dergleichen. Aber wo der Investor sich auf jeden Fall bewusst sein sollte, ist, dass du natürlich gewisse Chancen hast, aber natürlich auch die Risiken anders eingepreist sind. Und um das an einem Beispiel zu zeigen, Hochzinsanleihen, wie es ja schon heißt, High Yield. Du kannst hohe Zinsen erzielen, hast aber auch ein ganz anderes Risiko dahinter, dem du dir natürlich da auch bewusst sein musst, als wenn du zum Beispiel jetzt Staatsanleihen nimmst. Staatsanleihen klingen immer so ein bisschen langweilig, werden ja auch immer so als der sichere Hafen gesehen. Ja. Und da ist natürlich so, wie oft geht ein Staat wirklich pleite? Also da ist das Risiko überschaubar.
Ein paar Staatspleiten hatten wir ja, ne? Argentinien, das hat noch Russland, glaube ich, sogar auch mal back in the days.
Ja. Aber, schon vorgekommen.
Es kommt vor, aber ja, du hast natürlich vollkommen recht.
Und das muss sich der Anleger oder dem muss sich der Anleger auch einfach bewusst sein. Das Risikorenditeprofil ist bei Anleihen genauso einfach wie bei Aktien. Mhm. Je mehr Risiko ich gewillt bin zu gehen, ja, muss natürlich auch die Rendite stimmen.
Ja.
Und das kannst du wunderschön auch im Anleihenmarkt spielen.
Absolut. Rendite stimmt vor allen Dingen dann, wenn die Gebühren niedrig sind. Wie sieht's denn da bei euch aus? Ihr habt ja jetzt die große Kostensenkungsrunde hinter euch tatsächlich, ne? Bei Anleihe-ETFs. Wie kam es da zu und wie könnt ihr da noch punkten und wie viel ist da noch drin? Wird vielleicht noch günstiger.
Also das ist ja zum Beispiel was stetig, was bei uns in der DNA von Vanguard einfach drin ist, dass wir, vielleicht kann ich da ganz kurz ein bisschen ausholen.
Ich bitte darum.
Ja, also bei unserer DNA ist einfach drin, dass wir stetig die Kosten senken möchten. Als John Bogle Vanguard erfunden hat, beziehungsweise gesagt hat, ich möchte Vanguard gründen, war ein zentraler Wunsch eigentlich, jedem Privatanleger die Möglichkeit zur finanziellen Stabilität zu geben. Mhm. Das heißt quasi, Altersvorsorge, sich ein Haus leisten können. Und zu der Zeit in den USA war es auch das Thema, die Ausbildung der Kinder zu bezahlen zu können. Mhm. Und wie mache ich das? Indem ich so kostengünstig wie möglich am Kapitalmarkt partizipiere. Und schon war eigentlich die Idee von Vanguard entstanden. Und auch so, wenn du dir zum Beispiel Produkte von Vanguard anschaust oder anders gefragt, was glaubst du denn, wie viele ETFs wir in Deutschland von Vanguard haben? Einfach mal so ein Guess daraus.
Boah, da bin ich ganz, ganz schlecht, sag's mir.
Ja, ich hab extra noch mal ganz genau nachgeschaut. Ja, also viele denken immer, oh, ihr müsst bestimmt über 200, 300 ETFs haben. Aber bei uns sind es tatsächlich nur 37 ETFs, die wir aktuell haben. Und du hast gerade auch schon erwähnt, dass wir gerade auf der Anleihenseite gerade ETFs gesenkt haben, beziehungsweise die Preise. Wir sind bei 7 ETFs auf der Anleihenseite um 2 Basispunkte nach unten gegangen. Das ist ungefähr eine Ersparnis, das haben wir durchgerechnet, von 3,5 Millionen im Euro im Jahr für den Privatanleger. Mhm. Um nochmal auf die Vanguard-Geschichte beziehungsweise auf den Grundstein von Vanguard zurückzukommen. Deswegen auch nochmal der Hinweis auf diese Produktpalette, die sehr konzentriert zu scheinen seid, wenn man das mit Wettbewerbern vergleicht. Wir wählen immer nur Themen aus oder wir wählen Bausteine so aus, die wir dann in ETFs deplizieren, die für uns auch langfristig investierbar sind. Wo wir sagen, das sind jetzt keine Nischenthemen, das ist kein Themen-ETF, der funktioniert jetzt zum Beispiel, aber später dann auch nicht. Und wenn wir die Möglichkeit dann identifizieren und sagen, ja, das ist ein Thema, wo wir sagen, okay, das braucht man langfristig, um Vermögen aufzubauen, dann sammeln wir dadurch natürlich auch ganz anders Geld ein. Ja. Sammeln natürlich dadurch viel mehr ein, können irgendwann skalieren und dadurch können wir immer weiter die Kosten nach unten treiben.
Wenn wir jetzt einmal uns Multi-Asset-Portfolios anschauen, ne? Wir haben ja, oder ihr habt ja die Life-Strategy-ETFs am Start. Was hat es damit auf sich? Das sind ja, kombinierte Produkte, ne? Da kann ich dann ja so eine One-Stop-Shop-Lösung haben in einem Produkt.
Genau.
Sag mal da durch. Was hat's damit auf sich?
Ja, du hast es schon gesagt. Das ist One-Stop, One-Shop oder One-Shop, One-Stop, wie auch immer. Du hast die Möglichkeit, bei unseren Life-Strategy-ETFs in einen Multi-Asset-Ansatz zu investieren. Mhm. Und jetzt haben wir viel über Aktien und Anleihen geredet. Jetzt kann man das Ganze natürlich auch wunderbar kombinieren. Mhm. Und das Tolle an unseren Produkten hier ist oder an diesen Life Strategy ETFs ist, es gibt 4 verschiedene Varianten. Mhm. Also das heißt, wir haben da 4 verschiedene Gewichtungen genommen. Und der Anleihenteil in diesen Portfolien, der steuert immer so ein bisschen das Risiko. Also es gibt 20-80, 40-60, 60-40 und jetzt muss ich aufpassen, 80-20.
Ja, also dann dementsprechend Aktienanteil gering bis Aktienanteil hoch, also bis 80% Aktien beziehungsweise starten von 20% Aktien.
Genau. Ja. Und um vielleicht bei unserem 60-40 Beispiel zu bleiben, Wenn du jetzt diese zwei Asset-Klassen kombinierst, also Aktien und Anleihen, dann haben ja Anleihen die Funktion, diesem Portfolio Stabilität zu geben. Also es nimmt so ein bisschen das Risiko daraus, ist ein bisschen defensiver für das Portfolio. Und das kannst du steuern durch unsere verschiedenen Produkte. Das nehmen wir mal an, ich habe jetzt zwei Kinder, die sind jetzt beide 11 und 13. Mhm. Und in ein paar Jahren fangen die mit dem Studium an und dann fragen die mich, okay Mama, in was soll ich denn am besten investieren? Und dann sind sie natürlich so Mitte 20 und dann würde ich natürlich sagen, bei euch macht es immer noch Sinn, einen großen Aktienanteil zu haben, aber nehmt doch ein bisschen Anleihen rein, damit ihr so ein bisschen auch die Vola, also die Volatilität im Markt rausnimmt. Diese könnt ihr ein bisschen besser steuern. Die würden zum Beispiel ein 80-20 Portfolio kaufen. Mhm. Jetzt fragt mich meine Schwiegermutter, die aktuell bei mir zu Hause ist, was soll ich denn eigentlich mit meinem Geld machen? Das sagst du jetzt, das ist schönes, ja. Aber der würde ich genau das Gegenteil empfehlen. Der würde ich dann schon sagen, hör mal zu, du bist jetzt eigentlich im Ruhestand, du willst ja auch mit deinem Geld was machen, sollte ein bisschen sicherer sein. Ihr würde ich ganz klassisch sagen, nimm lieber die 80% Anleihen und 20% in Aktien. Mhm. Um natürlich auch ein gewisses Renditeprofil noch zu bekommen. Aber dieser Anleihenanteil, der steuert eigentlich wirklich sehr schön das Risiko im Portfolio, gibt dem Portfolio Stabilität, wie wir es Anfang gesagt haben, aber bringt auch Ertrag weiterhin. Und wir haben uns hier für diese vier Gewichtungen, wie wir schon gesagt haben, entschieden, um einfach jedem Anleger die Möglichkeit zu geben, das richtige Produkt oder die richtige Gewichtung für seine Lebensphase zu finden.
Okay, das bedeutet aber auch so, ich kann die Gewichtungen dann anpassen, verändert die sich dann während der Laufzeit? Kann ich da zwischen den Produkten wechseln? Wie ist da der Gedanke? Wie ist da der Automatismus?
Also wechseln kannst du natürlich zwischen diesen Produkten. Das sind ja vier eigenständige ETFs. Aber allerdings geht es nicht, dass du modulierend in eine andere Gewichtung wechselst. Okay. Da müsstest du schon sagen, ich verkaufe jetzt mein...
Dann habe ich ja ein Steuerthema dann auf jeden Fall, ne?
Dann hast du beim Verkauf der Produkte hättest du dann ein Steuerthema.
Genau. Bedeutet also, wenn ich mich heute entscheide für 80-20, also für einen hohen Aktienanteil und merke dann mit fortschreitendem Alter, ich brauche eigentlich doch einen höheren Anleiheanteil, weil ich will ja das als Altersvorsorge beispielsweise nutzen und möchte dann nicht mehr den Schwankungen des Aktienmarkts ausgeliefert sein, dann muss ich verkaufen, habe das Steuerthema, könnte dann aber wechseln.
Genau. Könntest dann aber wieder charmant dann quasi in die andere Gewichtung wechseln. Okay. Ja. Und mit ETFs ist das ja eigentlich auch sehr easy, sage ich immer. Und unsere Life Strategy sind ja auch ETFs. Ja. Das vielleicht nochmal abschließend zu, warum diese Produkte da eigentlich auch so vorteilhaft sind. Du kannst da ohne Probleme tagtäglich zu diesen börsenüblichen Handelszeiten investieren. Mhm. Also die bedingen alle Vorteile eines ETFs mit. Mhm. Diese Diversifikation über Anleihen und den Aktienmarkt, das sind über 20.000 Titel, in denen du da investiert bist. Und das Tolle auch noch, wir hatten es vorhin angesprochen, die gesamte Anleihenseite ist bei Vanguard auto-hedged. Mhm. Und das Ganze für 25 Basispunkte, aber auch da wieder Kosten so gering wie möglich.
Aber was, glaube ich, aktiv gemanagt wird, ist das Rebalancing, ne?
Genau, also aktiv ist immer so, wie man sagt, aktiv. Also wir schauen tagtäglich da drauf. Mhm. Und in dem Moment, wenn zum Beispiel jetzt größere Zuflüsse stattfinden, dann versuchen wir auch immer wieder, dieses Portfolio anzugleichen. Das heißt, der Kunde, wir können sicher sein, dass wir immer in diesem, bleiben wir bei 60-40 in dieser Asset-Klasse so gewichtet sind. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil sonst sagt man auch so schön, kann das Portfolio anfangen zu driften, dass man zum Beispiel dann mehr Anleihen auf einmal drin hat, als man Aktien wollte. Also du bekommst bei uns auch dieses Versprechen, dass wir genau die Quote, die du dir einkaufen wolltest, 60-40, 80-20, dass wir das auch halten. Mhm. Und da schauen wir tagtäglich drauf. Und in dem Moment, wenn wir eingreifen müssen, greifen wir auch aktiv ein. Okay. Und das Schöne vielleicht auch nochmal da erwähnenswert zu sagen, die Transparenz auch. Du kannst jederzeit sehen auf der Aktienseite, wir bilden das auch mit Vanguard-ETFs ab, in was bin ich da eigentlich jetzt auf der Aktienseite investiert und das Gleiche auch auf der Anleihenseite. In was bin ich da jetzt auf der Anleihenseite investiert? Transparenz. Ja. Also ist auch ein ganz großes Thema, wo ich sage, dass das immer bei Investments wichtig ist. Wie transparent ist dieser Ansatz? Wie transparent ist die Strategie? Was kann ich eigentlich alles sehen, in was ich investiert
bin? Ich habe herausgefunden, Deutschland, das sind so Multi-Asset oder Portfolio-ETF-Muffel eigentlich im Prinzip. Und in Großbritannien ist es ganz anders, das ist sehr beliebt. Wie kommt das? Sind die deutschen Anleger eher aktiver unterwegs, mehr self-direct, die dann sagen, boah, ich möchte mir mein Portfolio aber selber zusammenstellen, und in Großbritannien, die sind halt eher ein bisschen gemütlicher unterwegs und kaufen sich dann eine Portfolio-ETF-Lösung und haben dann ihre Ruhe. Wie ist so deine Erfahrung oder wie seht ihr bei Vanguard da drauf?
Ah, das war auch eine sehr gute Frage. Da habe ich erstmal einen Telefonhörer in die Hand genommen und mit meinen Kollegen aus UK gesprochen. Und dann kamen wir eigentlich auch wieder zu der Anfangsthese, die ich ja auch schon mal, die ich gerade gestellt habe. Das hat natürlich auch viel mit dem Thema Finanzbildung in den einzelnen Ländern auch zu tun. Mhm. Und da sind wir in Deutschland.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Da sind wir in Deutschland einfach auch noch ein bisschen hinterher. Aber dieses Argument von dir zu sagen, ob die Deutschen da oder ob in Europa so viel da investiert wird, ich habe mir das mal angeschaut, auch so auf der Flow-Seite bei uns, mhm, und was wir da in Assets eingesammelt haben. Und wir haben ja gerade mit diesen Life-Strategy-ETFs 2022 angefangen, mhm, und sind jetzt so beim Asset Under Management. Also wir verwalten da circa 2 Milliarden aktuell.
Über alle, oder?
Genau, mhm, über alle. Das finde ich gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Aber ich sehe, wo du herkommst, da ist, wie sagt man so schön, oder meine englischen Kollegen immer, Room for Improvement.
Also sehr schön,
da
ja,
kann noch natürlich einiges kommen. Und auch hier, Finanzbildung. Es fängt natürlich beim Thema Finanzbildung an aktuell auch. Und zu sagen, ich möchte am Kapitalmarkt partizipieren, oder mhm, das Verständnis des Privatanlegers, ich muss was machen, zum Beispiel für die Altersvorsorge. Das kommt jetzt. Und lass uns doch noch mal so in 5 Jahren genau das gleiche Setup, genau das gleiche
ja, ja.
Und dann schauen wir uns das noch mal an. Es ist, glaube ich, eine Frage der Zeit, bis das auch in Deutschland anfängt. Wir hatten es ja besprochen, man startet mit dem Aktienmarkt, dann mhm, kommt vielleicht der Anleihenmarkt dann dazu und dann kombiniere ich das einfach. Mhm. Und das ist eine Frage der Zeit und da sind wir aktuell in, ja, aus meiner Sicht noch an den Anfängen.
Okay, also du würdest sagen, in Deutschland fehlt es noch etwas an Finanzbildung, um diese Produkte zu durchsteigen, weil dann würden sich tendenziell eher mehr Leute für Portfolio-ETFs und für Multi-Asset.
Ja, also ich würde sogar die Lanze für jedes Investment am Kapitalmarkt in dem Moment schlagen. Mhm. Hier zählt einfach dieses Verständnis, dass man am Kapitalmarkt, der Kapitalmarkt ist nicht böse. Das ist ja immer so ein bisschen auch teilweise die Denke, gerade wenn man mit älteren Menschen spricht auch.
Politikern beispielsweise.
Politikern, das hast du jetzt gesagt, ja. Ein schönes, ein hervorragendes Beispiel. Aber es kommt. Also ich sehe das ja auch so am Interesse, wie die, wie Jugendliche sich auch jetzt informieren, wo man jetzt Informationen bekommt auch. YouTube, TikTok, Insta, alles da. Und es ist wie ein, ich sage mal, so ein Dornedöschenschlaf, mhm, wo der deutsche Privatanleger aufwachen muss und,
okay,
und das auch als Chance sehen muss einfach. Bisher war der Kapitalmarkt böse. Aber viele merken jetzt langsam, dass es auch nötig ist, am Kapitalmarkt zu partizipieren. Finanzielle Stabilität, erinnert dich, was ich zu John Bogle gesagt habe, genau diese Themen. Und das wird in Deutschland eintreten. Also, und ich bin davon fest überzeugt, dass dann auch genau diese Produkte ihre positiven Vorteile komplett ausspielen können.
Da bin ich sehr gespannt drauf. Für wen ist denn jetzt so das Life-Strategy-Konzept? Für welche Anlegergruppe wäre das? Etwas.
Sag mir für wen nicht.
Naja.
Das ist immer so meine Lieblingsfrage.
Alle ist keine Zielgruppe, ne?
Alle ist genau unsere Zielgruppe.
Okay.
Das ist auch bei ETFs der Fall. Wenn du dir anschaust, jeder kann in einen ETF investieren. Jeder. Also vom Privatanleger bis zum professionellen, bis zum institutionellen Anleger. Das ist einfach ein faires Produkt. Mhm. Und, aber wenn du jetzt sagst, Life Strategy, wem würde ich das empfehlen? Jeder, der am Kapitalmarkt partizipieren möchte, jeder, der sich sagt, okay, ich möchte sowohl die Aktienseite mitnehmen und auch die Anleihenseite, möchte aber das kombiniert steuerbar haben. Mhm. Ich hatte, das ist jetzt ein paar Monate her, da haben wir auch über Risiken gesprochen. Und ist das denn steuerbar im Portfolio? Ja, klar, über die Anleihenseite. Wenn, wie ich ja vorhin beschrieben habe, wenn du die Anleihenseite höher oder weniger gewichtest, steuerst du eins, du steuerst deine Risiko dadurch.
Ja.
Und von daher gesehen, wie gesagt, wir haben uns das angeschaut und deswegen haben wir uns auch für 4 Produkte entschieden oder für 4 Quoten, die wir da halten. Es ist für jeden was dabei. Also sowohl für uns dann oder für denjenigen, der kurz vor dem Ruhestand steht oder jemand, der gerade in der Ausbildung ist. Für jeden.
Okay.
Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder in solche Produkte investieren muss. Mhm.
Was fehlt denn bei euch noch in der Produktpalette? Also was können wir jetzt vielleicht noch von Vanguard für Produktlaunches erwarten? Mir ist schon klar, du wirst mir jetzt natürlich nicht sagen können, den und den ETF mit der und der TER.
Ja.
Das ist mir schon klar. Aber wo wollt ihr noch rein oder was ist jetzt so interessant?
Ja, also interessant, wie gesagt, wenn wir uns für Produkte beziehungsweise ETFs oder insgesamt eigentlich auch Produkte lancieren, entscheiden, dann hat es nicht mit Tendenz bei uns zu tun, sondern das hat wirklich was damit zu tun, was braucht der Anleger noch, wovon sind wir überzeugt, dass das noch ein Baustein ist, der zu dieser finanziellen Stabilität helfen soll. Mhm. Und das sehen wir eindeutig momentan noch auf der Anleihenseite. Mhm. Also gerade das Feld, worüber wir heute sprechen, was momentan noch recht langweilig aussieht, da werden wir dieses Jahr von Vanguard noch tolle Produkte bringen, tolle Bausteine, die vor allem Privatanlegern helfen sollen, finanzielle Stabilität aufzubauen.
Das klingt gut. Da sind wir auf jeden Fall gespannt, werden die Entwicklung weiter auch natürlich begleiten und beobachten. Ich sage vielen, vielen Dank, Chris Hofmann, dass du hier warst. Und
ich habe zu danken.
Ja, liebe Extra ETF Community, das war es schon wieder für diese Woche mit unserem Talkformat. Zu Gast war Chris Hofmann, Head of Wholesale bei Vanguard. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und kommentiert fleißig in der Kommentarspalte. Ich wünsche euch jetzt noch eine erfolgreiche Börsenwoche und eine ruhige Hand bei euren Investmententscheidungen. Ciao!